Was sicher eine sehr grosse Erkenntnis ist, ist, dass es Player, insbesondere Unternehmen hat und auch Branchenverbände, die sich sehr stark einsetzen, dass Unternehmen sich auch engagieren, bei sich Food Waste zu messen und nachher Massnahmen ergreifen, um den Food Waste zu reduzieren. Aber das reicht noch nicht.
Das hat mich immer interessiert, dass man mit den Lebensmitteln einen schönen Umgang hat und nicht zu viel wegwirft. Und das habe ich immer probiert, um in die Küche hineinzubringen. Als kleiner Koch bringt das nicht viel. Als Küchenchef habe ich ein bisschen mehr Chance, um meine Leute darauf hinzuweisen, wie es geht.
Also wenn man jetzt zum Beispiel den Impact aufs Klima anschaut, wenn man es mit Lastwagen vergleicht, dann ist die Produktion von all diesen Lebensmitteln, die am Schluss nicht gegessen werden, entspricht etwa 18 Millionen LKW-Fahrten von Basel nach Chiasso. Also durch die ganze Schweiz. Und das ist etwa 20 Mal mehr, damit man sich das vorstellen kann, als heute Lastwagen durch Gotthard fahren.
Landwirtschaft, Klima, Wandel. Der Podcast vom Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden. Wie gelingt es den Bäuerinnen und Bauern, sich dem Klimawandel anzupassen? Wie gestalten sie ihre Produktion klimafreundlich? Und was können wir als Konsumentin oder Konsument machen, wenn wir uns klimaverträglich ernähren wollen? Wir reden darüber und stellen vor, was heute schon zwischen Hof, Feld und Teller gemacht wird. Willkommen bei Landwirtschaft Klima Wandel. Mit mir, Silvio Liechti. Alle Monate reden wir hier an dieser Stelle darüber, wie eine nachhaltigere Ernährung und eine klimafreundlichere Produktion aussehen könnten. Welche Hebel gibt es auf dem Feld oder im Stall? Oder auf was kann jeder und jede von uns schauen beim Posten? Wenn man über nachhaltige Ernährung redet, dann kommt man um ein grosses Thema nicht herum. Nämlich um Food Waste, also Lebensmittelverschwendung. Essen, das eigentlich für uns Menschen angebaut und produziert worden ist, aber am Schluss gar nicht auf unseren Teller landet. Zahlen dazu, die sind eindrücklich. Jahr für Jahr gehen in der Schweiz um die 2,5 Millionen Tonnen Lebensmittel zwischen Feld und Teller verloren. Das sind 330 Kilogramm pro Kopf. Bildlich ausgedrückt, gebt ihr das, sage und schreibe, eine Lastwagenkolonne von Zürich auf Madrid. Schon bei der Landwirtschaft gibt es Verluste, dann bei der Verarbeitung der Lebensmittel, im Handel und natürlich auch in Restaurants und vor allem, muss man sagen, bei uns allen daheim. Also wenn sich wieder einmal ein pelziges Joghurt irgendwie zuhinterst im Kühlschrank versteckt hat oder das Brot hart wie Stein geworden ist. Ein Drittel der produzierten Lebensmittel geht so verloren. Das ist ein ziemlicher Berg, der hier verschwendet wird. Warum das viel mehr als nur einfach schade ist, warum es wichtig wäre, etwas dagegen zu machen, über das reden wir heute. Wo stehen wir, was läuft politisch? Bei mir zu Gast ist heute Claudio Beretta. Er ist der Experte im Land, wenn es um Lebensmittelverschwendung geht. Der Forscher von der Zürcher Hochschule, der ZHW, hat vor ein paar Jahren umfassende wissenschaftliche Grundlagen geliefert zu dem Thema. Und gestützt auf seine Erkenntnis hat der Bund einen Aktionsplan gegen Food Waste lanciert. Claudio Beretta, willkommen hier im Podcast.
Guten Tag, freut mich sehr.
Bevor wir so richtig einsteigen und loslegen, ja, zuerst einmal, ja, was sagen die Leute auf der Straße oder was wissen die Leute auf der Straße eigentlich zum Thema Food Waste? Ich bin nachfragen und Wunder hat mich auch genommen, ja, was würden sie denn schätzen? Also wie viel von diesen über 300 Kilo Food Waste, die Jahr für Jahr pro Kopf anfallen, auch wirklich in den privaten Haushalten anfällt? Also wie viel schiesst eigentlich jeder daheim weg? Da hören wir mal rein.
Ja, nein, das ist ein sehr wichtiges Anliegen und ich versuche schon fast neurotisch kein Food Waste zu machen. Zum Beispiel, wenn ich in die Ferien gehe, und im riesen Stress, dass ich wirklich alles noch kann verwerten oder eingefrieren.
Was haben Sie das Gefühl daheim? Also wirklich die Leute daheim pro Jahr, pro Kopf, wie viel Kilo schiesst man da weg?
Oh, ich bin nicht gut im Schätzen. 10 Kilo.
Das ist ein bisschen weniger, es sind zwischen 80 und 90.
Wow, das ist ja verrückt, ja. Also ich schaue schon sehr. Aber es gibt auch jemanden, ja, dass ich etwas muss weg tun, weil ich es einfach verpennt habe.
40 Kilo.
Zwischen 80 und 90.
80 und 90, ja. Das ist schon sehr viel.
Pro Kopf im Jahr 80 Kilo.
Was sagen Sie?
Minus 100 Kilo.
Was haben Sie das Gefühl, pro Jahr und pro Kopf, nur daheim, wie viel wirft man weg pro Jahr und pro Kopf?
20 Kilo. Das ist wahrscheinlich viel zu wenig.
Eher zwischen 80 und 90 Kilo.
80 bis 90 Kilo. Ja, das ist ja wahnsinnig, wie man denkt. Das ist himmeltraurig. Nein, also ich sage, wenn man das sieht, eben, man kommt wirklich fast zu brüllen, wenn man es im Fernsehen so sieht, wie die Verschwendung da ist, oder auch mit dem Brot und mit allem. Also die Leute sind einfach skrupellos, verwöhnt und egoistisch und heikel.
Claudia, wir reden die Einschätzung zum Food Waste sind also recht auseinandergegangen und das Unverständnis, dass es denn doch so viel ist, ist gross, gerade auch bei dieser Frau hier am Schluss. Wie typisch sind die Reaktionen? Also was erlebst du da in deiner täglichen Arbeit auch?
Ja, ich würde sagen, das sind sehr typische Reaktionen und das hat auch sehr mit dem Phänomen Food Waste zu tun. Meistens, wenn man etwas wegwirft, dann ist das nicht die grosse Menge. Und dann tut es einem vielleicht im Moment gerade weh, aber dann werfen wir es in den Kübel werfen und nach ein paar Sekunden ist das außerhalb der Aufmerksamkeit und wir vergessen das ganz schnell wieder. Und wenn man einmal jeden Tag lang alles sammeln oder eine Woche lang alles sammeln und das vielleicht sogar in einem durchsichtigen Behälter, dann würde man eben erkennen, dass es mehr ist, als wir immer meinen, wenn wir nur die einzelnen kleinen Mengen wegwerfen.
Also das heisst, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn vergessen.
Genau, ja, das ist sehr typisch bei diesem Problem.
Seit Jahren bist du intensiv am Thema dran, forschst intensiv dazu. Ja, hast du eigentlich im Kampf gegen Food Waste verschrieben. Warum?
Ja, das hat mehrere Ursachen, hat auch mehrere so Erlebnisse gegeben. Eins ist zum Beispiel, wir haben einen Gemüsekorb schon sehr lange.
Also eine Gemüsekooperative, wo man das Gemüse bestellen kann. Und
genau. Und dort ist eben das Schöne, dass man auch ein paar Tage pro Jahr auf dem Hof arbeiten und dann wirklich erlebt, woher das Gemüse kommt. Und so war einmal ein kalter Wintertag-Einsatz und dann haben wir Rüebli geerntet. Die Hände sind wir halb abgefroren. Und dann ist mir plötzlich so ein Licht aufgegangen. Die Rüebli, die kommen ganz anders aus dem Boden, als ich sie im Regal finde. Es hat mich gedacht, jedes zehnte Rüebli würde hier wirklich in ein Regal vom Supermarkt passen. Und die meisten sind zu gross, zu klein, gefingert, zu krumm. Und also die Natur hat eine unglaubliche Kreativität entwickelt, Rüebli so herzustellen, dass sie eben nicht in die Handelsnormen passen. Und dann ist mir das so als Rätsel vorgekommen, wie bringe ich die beiden Bilder zusammen? Auf der einen Seite auf dem Feld, was tatsächlich aus dem Boden kommt, und auf der anderen Seite, was ich im Laderegal antreffe. Und dann habe ich Umweltwissenschaften studiert und als ich das Thema von der Masterarbeit wählen konnte, habe ich gedacht, jetzt möchte ich dieser Neugier nachgehen. Und so hatte ich dann 6 Monate Zeit gehabt, um Vollzeit einmal herauszufinden, was passiert denn zwischen Feld und Teller. Und das war sehr spannend. Ich konnte mit über 40 Unternehmen Interviews führen, zum Teil Führungen gekriegt und ja, entsprechende Einblicke finden.
Das war eigentlich so die, ja, kann man sagen, die erste wirklich grosse Arbeit, gewesen, wo man so Daten erarbeitet hat. In vorher schon ein paar Zahlen gesagt, damit wir die Dimensionen verstehen. Aber es ist sicher schlicht einmal eine Verschwendung, oder? Aber was für einen Einfluss hat denn Food Waste sonst noch?
Das ist völlig korrekt. Also, meine Arbeit, das erste war einfach einmal zu schätzen, wie viele Lebensmittelabfälle entstehen. Und zum Glück hat es auch noch andere Arbeiten gegeben. Parallel zu mir ist zum Beispiel auch eine Arbeit hat, an der Uni Basel stattgefunden, wo ganz einen anderen Ansatz gewählt hat und geschaut hat, wie viele Kalorien werden eigentlich produziert und importiert und wie viel brauchen wir nach ernährungsphysiologischem Verbrauch. Und die Differenz, die dann rausgekommen ist, die ist in einer ähnlichen Grössenordnung gesehen. Und das sind so dann die mehreren Arbeiten, die einmal quantifiziert haben. Und im zweiten Schritt aber haben wir dann gesagt, ja, was eigentlich viel wichtiger ist, ist, wie fest belasten wir damit die Umwelt. Und da hat sich dann gerade die Chance angeboten, eine Doktorarbeit zu schreiben zu diesem Thema und die ganzen Mengen mit Ökobilanzdaten in Verbindung zu bringen. Und die Ergebnisse sind schon sehr eindrücklich. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Impact aufs Klima anschaut, dann ist das, wenn man es in CO2-Äquivalent ausdrückt, dann kann man sich schwer vorstellen, wenn man es mit Lastwagen vergleicht, dann ist die Produktion von all diesen Lebensmitteln, die am Schluss nicht gegessen werden, entspricht etwa 18 Millionen LKW-Fahrten von Basel nach Chiasso. Also durch die ganze Schweiz. Und das ist etwa 20 Mal mehr, damit man sich das vorstellen kann, als heute Lastwagen durch Gotthard fahren.
Also das heisst, da wird die Umwelt sinnlos belastet für Essen, das nicht im Magen, sondern halt einfach irgendwo sonst, einfach nicht im menschlichen Bauch landet.
Genau, das ist völlig korrekt. Ein Teil davon, der landet als Futtermittel im Futterkanal und geht dann natürlich auch wieder in den Kreislauf hinein. Aber das haben wir dabei berücksichtigt bei diesen Berechnungen, dass wir dann weniger Futtermittel extra anbauen. Und von dem her ist das wirklich der Impact, den man könnte reduzieren.
Das ist jetzt mal der Klimaeffekt, eben, wo man, wenn man den Food Waste eliminieren könnte, verbessern könnte. Sus, also was für andere Effekte hat noch weggeschmissenes Essen?
Genau, also Lebensmittel produzieren belastet nicht nur das Klima. Es braucht sehr viel auch andere Ressourcen, vor allem Land und Wasser sind so die wichtigsten in der Landwirtschaft. Und wenn wir jetzt Land zum Beispiel anschauen, wie viel Ackerland das man muss bebauen, um all die Lebensmittel herzustellen, die wir nicht essen, dann ist das so viel wie etwa der ganze Kanton Wallis. Und wenn man sich das auch wieder vorstellt, die Fläche, heute ist ja Fläche derart knapp, wo man könnte einfach nutzen als ein Teil davon als Wohnraum, ein Teil davon als Naturschutzflächen. Und also ist ein riesiges Potenzial, das da drin steckt.
Du hast es vorhin schon kurz gesagt, eben weggeschossen ist so ein bisschen Anführungszeichen, verschwendet ist eher der Terminus, den man braucht beim Food Waste. Also Futtermittel beispielsweise wird ja nicht weggeschossen, wird einfach nicht für den Mensch gebraucht. Und eben man weiss, auf jeder Stufe fällt das eigentlich schon an, Verlust, also schon bei der Landwirtschaft, bei der Produktion, bis dann daheim. Jetzt zeichnen wir doch einmal so einen Weg von Essen an. Starten wir mal auf dem Feld, beispielsweise Gemüse. Wo passiert da schon ein Verlust? Wo gehen da schon Lebensmittel verloren und warum?
Genau, also das fängt ganz am Anfang an und hat eigentlich so zwei Hauptursachen, warum also auf dem Feld schon Produkte weggeschossen werden oder zumindest dann einfach wieder ein bisschen im Kompost dienen. Das sind die Anforderungen, die wir haben, die oft sehr hoch sind. Das hat sich hochgeschaukelt jetzt zwischen Konsumenten und Handel, dass am Schluss so Handelsnormen entwickelt worden sind, wenn ich vorher angetönt habe mit dem Rüebli. Das muss eine gewisse Größe haben, damit es in ein Laderegal aufgenommen wird. Das muss möglichst gerade sein, nicht gefingert sein. Es gibt jetzt die ersten Linien, die auch speziell Food Waste Rüebli retten wollen, wie zum Beispiel Unik, wo dann auch krumme Rüebli reinkommen. Aber das ist im Moment noch ein Bruchteil von den krummen Rüebli, die tatsächlich anfallen. Also sehr oft sind einfach Produkte, die nicht diesen Normen entsprechen und die schon auf dem Feld oder dann beim ersten Abnehmer aussortiert werden. Der zweite Grund ist, und das bezieht sich vor allem jetzt auf Gemüse und Früchte, die nicht lang haltbar sind, zum Beispiel Salat oder Beere, dass man die Produktionsmenge einfach sehr schwer abschätzen kann. Und auf der anderen Seite auch die Nachfrage, die schwankt ja sehr. Und aber noch viel mehr schwankt die Produktion, wenn man eine bestimmte Fläche anbaut, dann weiss man da am Anfang nicht, wie viel das tatsächlich man kann ernten. Das hängt von den Witterungsbedingungen zum Beispiel sehr stark ab. Und meistens ist es heute so, dass man eine zu grosse Fläche anbaut, damit man sicher genug hat. Das ist einmal
das eine. Dann ist alles gleichzeitig reif.
Genau, und dann nachher ist vielleicht sprießt der Kopfsalat alles gleichzeitig und dann kann man gar nicht so viel verkaufen und oft wird dann ein Teil schon auf dem Feld wieder untergepflügt. Und dort ist dann natürlich auch ein Kernproblem, dass im Laden haben wir einfach immer das ganze breite Angebot. Und wenn jetzt die Salat plötzlich alle gleichzeitig reif werden, dann hat es nicht plötzlich doppelt so viel Salat im Laden. Und dann hat man plötzlich ein Problem zwischen Angebot und Nachfrage. Und das ist natürlich ganz anders bei dem Gemüsekorb, den ich vorher beschrieben habe. Das ist der Landwirtschaftsbetrieb, macht dann für seine Konsumenten jeweils einen Gemüsekorb. Und wenn jetzt plötzlich viel mehr Salat drauf ist, dann kriegt einfach jeder vielleicht 20% mehr Salat. Also man muss nicht nur Salat essen, aber man kann das schön verteilen auf Konsumenten.
Also im Prinzip schlüsselt auch ein bisschen die Direktvermarktung eher mit dem Angebot, das man hat, spielen und so den Kunden ausspielen, eine Art so.
Genau, und das kann man natürlich, die Erkenntnis auch sehr stark in die grossen Systeme einbauen, dass eben das Angebot mehr angebotsorientiert ist, also nach dem, was jetzt tatsächlich auf dem Feld gewachsen ist und Saison ist, und weniger einfach ein konstantes Angebot über das ganze Jahr.
Verlassen wir das Feld, gehen wir in die Verarbeitung. Also Lebensmittel werden ja zum Teil weiterverarbeitet. Was passiert dort? Wie ist dort der Mechanismus?
Genau, also dort haben wir zum Teil auch nochmal die gleichen Effekte, wenn es nicht schon auf dem Feld aussortiert worden ist. Dann wird es je nachdem dort aussortiert. Aber da kommen dann noch weitere Aspekte dazu.
Also der Herdöpfel, der quasi nicht in die Pommes frites-Maschine reinpasst oder so?
Genau, das wäre ein Aspekt. Also bei der Verarbeitung, also die Verarbeitung ist natürlich auch eine riesige Chance, dass man all die Produkte, die nicht der Norm entsprechen und im Ladenregal dann genug schön aussehen, dass man die verarbeitet in ein Produkt, wo man die Form nicht mehr sieht, wo das nicht stört. Aber das setzt voraus, dass die Maschinen entsprechend flexibel sind, sowohl von Grösse und Form der Produkte, wie auch vom Angebot her. Das ist dann halt je nachdem plötzlich viel aufs Mal, das anfällt, und dann muss man das relativ schnell verarbeiten. Und dort ist man bis jetzt, hat man einfach mehr auf eine Bandproduktion, die immer konstant ist, das ausgerichtet, und ja, die Ressourcen sind zu billig gewesen, als man sich es einfach hätte leisten können, die wegzuwerfen. Und dann ist es aber nicht nur der Herdöpfel, der nicht in die Maschine passt, wegen der Form, sondern auch bei der Verarbeitung gibt es sehr viele Nebenprodukte. Käseherstellung ist sehr zentral in der Schweiz. Und wenn wir aus Milch Käse herstellen, dann ist massenmässig der grösste Anteil eigentlich Nebenprodukt. Das ist die Molke. Die macht ein Mehrfaches aus von dem, was wir am Schluss an Käseausbeute haben. Natürlich, vom Nährwert landet der grössere Anteil im Käse. Aber, also, die Molke ist überhaupt nicht nur Wasser. Die hat sehr spannende Proteine, sehr gute Proteinzusammensetzung, auch gerade für Muskelaufbau. Und wird aber heute das Potenzial überhaupt viel zu wenig genutzt.
Eben, also, das kauft niemand.
Ja, also Molkengetränke sind absolute Nische. Man misst dann auch so um die 2 Liter rum, glaub, rum für jetzt, die Schweizer grosse Käseproduktion trinken pro Tag, jeder von uns. Zum
Gemenge. Das ist wahrscheinlich,
ja. Es ist natürlich unrealistisch, aber es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, das zu verarbeiten. Was jetzt sehr Hype ist, sind Proteinpulver für Sportlernahrung. Auch weil die Wissenschaft erkennt hat, dass gerade die Molkenproteine sehr hohe Qualität haben, ernährungsphysiologisch auch sehr gut in Muskeln umgewandelt werden. Und entsprechend hat jetzt das schon eine Stufe zugenommen, als Molken auch verarbeitet wird. Zum Teil aber wird sogar auch noch importiert, so ein Produkt, was dann besonders absurd ist, wenn wir in der Schweiz so Unmengen Molken eigentlich sowieso hätten. Und das ist ein riesiges Potenzial. Es gibt dann natürlich auch gewisse Herausforderungen, wenn es in kleinen Käsereien anfällt. Dann kann man dort nicht in jede so eine hochtechnologische Anlage einbauen. Aber grundsätzlich gibt es hier ein grosses Potenzial von auch realisierbaren Lösungen, die sich auch ökonomisch lohnen.
Wir haben jetzt 2 Stufen einmal angeschaut. Wie viel Prozent vom gesamten Food Waste ist jetzt da schon angefallen? Also kann man das quantifizieren?
Ja, wenn wir jetzt Landwirtschaft und Verarbeitung zusammennehmen, so der Teil, bis es einmal ins Ladenregal kommt, dann kann man sich grob so einmal sagen, das ist etwa die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, die passiert dann nachher.
Also da ist man schon bei irgendwie 100, 150 Kilogramm eigentlich.
Pro Person, ja, wobei man da muss noch differenzieren. Also erstens einmal, das fällt nicht ganz alles in der Schweiz an, sondern wir importieren ja auch viele Produkte aus dem Ausland, wo dann der Food Waste im Ausland anfällt, zum Beispiel Bananen. Dort haben wir auch sehr hohe Anforderungen an Qualität, und wenn die vorher schon aussortiert werden, dann fallen die im Ausland an. Und das ist auch inbegriffen. Und das Zweite ist, wenn ich vorher gesagt habe, ein grosser Teil wird auch verfüttert und hat dann natürlich immer noch einen gewissen Nutzen im System. Man muss nicht zusätzlich Futtermittel anbauen und dass dort dann die Mengen auch zu einem gewissen Mass relativieren, dass die in der Ökobilanz berücksichtigen, aber zum Teil haben wir halt noch relativ grobe Daten und Modellierungen. Und da kann es sicher auch noch Verschiebungen geben, wenn man das mit genaueren Daten spezifisch jetzt für Schweizer Wertschöpfungskette kann modellieren.
Aber eben grundsätzlich kann man sagen, plus minus eigentlich bei den ersten zwei Stufen ist die Hälfte vom Food Waste schon passiert. Jetzt gehen wir weiter in Handel. Vielleicht noch kurz zwei, drei Worte zum Handel.
Im Handel dort ist, wenn man es jetzt so als Kuchengrafik darstellt, ist das ein recht kleines Kuchenstück, das tatsächlich im Laden
anfängt. Also, wo ich auf der Strasse war, ist eigentlich praktisch, wo ich auch das gefragt habe, ja, wo haben Sie das Gefühl, wo fällt am meisten an, ist der Handel recht früh gekommen. Ja. Also da haben die Leute offenbar eine falsche Vorstellung.
Ja, das passt wieder zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, aus den Sinnen, aus den... oder wie haben wir gesagt? Aus den Sinnen. Weil im Handel, dort sieht man... Also, oft haben wir ja so Bilder von Leuten, die gehen containern, also wo die Container aufmachen, dort noch Produkte rausholen und dann also sieht man
entsprechend... Also Lebensmittel, die eigentlich aussortiert gekommen sind.
Genau, genau.
Für die Biogasanlage beispielsweise.
Genau. Oder sogar dann Bilder von, wie es in der Biogasanlage entsorgt wird, wenn da ein ganzer Lastwagen kommt und das anliefert. Und das sind dann natürlich ganz andere Mengen, als wir daheim im grünen Abfallkörbli haben. Und das macht viel mehr Eindruck. Und von dem her ist auch verständlich, dass man dann so nachliegend intuitiv denkt, ja, dort sind es doch viel grössere Mengen. Nur, wenn man überlegt, wie viele hunderte Leute oder je nachdem sogar tausende in einem sehr grossen Supermarkt einkaufen, in einem Tag oder in einer Woche, dann ist das dann misst man, um den wirklichen Vergleich haben von all diesen Leuten, den Abfall im Haushalt aufsummieren und das gibt dann natürlich ein Vielfaches davon.
Also das heisst, der Handel ist überhaupt nicht der grosse Player in dem, also in Sachen von der Menge. Gehen wir jetzt aber noch vielleicht einen Schritt weiter, Gastronomie und Haushalt. Dort ja, schenkt es dann wahrscheinlich eher ein, vor allem in den Haushalt.
Das ist völlig korrekt. Dort sind die grössten Mengen und gerade wenn man die Umweltbilanz anschaut, auch die umweltbelastendsten Mengen, die im Haushalt entsorgt werden. Aber ich muss trotzdem relativieren, man kann nicht sagen, der Handel ist ein unwichtiger Player, weil das ist jetzt, was dort im Container landet, das ist nur das, was tatsächlich im Land aussortiert wird. Aber der Handel hat sehr grossen Effekt auf das, was vorher und nachher passiert. Beispielsweise die Normen im Handel haben wir oft ja die Früchtregale, die sind das Vorderste, die haben auch die Aufgabe, den Konsument in den Laden reinzulocken. Und für das müssen sie nicht einfach top Qualität haben, sondern sie müssen auch wunderbar schön und farbig und makelfrei aussehen. Und das ist auf eine Art auch paradox, dass man dann aufgrund von diesen hohen Kriterien aussortiert, obwohl sie eigentlich ernährungsphysiologisch Top-Produkte wären. Und der Handel hat aber auch in die andere Richtung einen grossen Effekt. Denken wir an alle Aktionen 3 für 2. Das ist natürlich verlockend, kann man grosse Menge kaufen und Geld sparen. Aber wenn nachher mindestens
eins
von der genau, dann haben wir überhaupt nichts gespart. Und genauso das unglaublich grosse Angebot, oder es ist nachvollziehbar, dass man die Leute versucht, mit Backdüften noch bis um 6:30 zu oben in den Laden zu locken, weil die Konkurrenz macht sie ja auch und sonst haben wir einen Nachteil gegenüber dem. Aber dort müssen wir uns systemisch fragen, braucht es das wirklich, wenn nachher die meisten Leute haben noch Brot vom Vortag daheim und dann ist es halt schon schwierig zu widerstehen und nicht zu viel einzukaufen, mehr als man braucht.
Claudio Beretta, du hast eigentlich gerade gesagt, eben der Handel hat so ein eine Schlüsselscharnierfunktion. Und eben bei den Haushalten, dort muss man schon sagen, das ist eigentlich, wenn man es von der Umweltbelastung her anschaut, ja, ist es der grösste Verlust passiert eigentlich dort, oder?
Genau, vielleicht auch, um das nochmal erklären, wenn das Rüebli auf dem Feld aussortiert wird, dann haben wir auch schon das ganze Land verbraucht und Wasserverbrauch und Traktor, der rumgefahren ist, ist dann verschwendet. Aber wenn man es nachher zusätzlich noch transportiert, lagert, verarbeitet, dann verpackt, dann sind das alles noch zusätzliche Umwelteffekte, die dann pro Kilo Rüeble einen höheren Impact machen im Haushalt. Und das kombiniert mit den grossen Mengen, das ist dann darum wirklich der Spitzenreiter im Haushalt.
Wenn man noch eine Hausnummer angeben kann, eine Zahl, also von wie viel Prozent redet man da?
Etwas zwischen 30 und 40 Prozent jetzt auf die gesamte Umweltbelastung vom Food Waste.
Claudio Beretta, das Thema Food Waste ist ja mittlerweile in einen Haufen Köpfe angekommen. Der Bund ist dran an Aufklärung und die Lebensmittelbranche hat sich im Thema ebenfalls angenommen in den letzten Jahren stärker gewidmet, kann man sagen. Ein Beispiel ist die Initiative United Against Waste. Dort haben sich verschiedene Player zusammengeschlossen, um Food Waste den Kampf anzusagen und etwas dagegen zu machen. Dabei sind beispielsweise Detailhändler, Verarbeiter, aber auch Hotel oder Restaurant. Ich habe mir ein Projekt, das läuft, angeschaut, haben wir es genauer angeschaut, und das heisst Foodsafe, richtet sich an Gastrobetrieb. Es hat schon in verschiedenen Kantonen das stattgefunden. In Graubünden ist es 2023 gestartet, etwa 30 Betriebe machen dort mit. Und einer davon ist auch das Spital Dusis. Tag für Tag gehen dort in der Küche über etwa 100 Essen raus zu den Patientinnen und Patienten, aber auch zu den Mitarbeitenden. Und genau heranschauen, was für Food Waste täglich passiert und sich überlegen, wie könnte man den runterbringen, ist eigentlich das Ziel dieses Projekts.
Eine Mitarbeiterin schiebt einen grossen Geschirrwagen in die Abwäschküche rein. Der Christoph Ambühl, der Küchenchef, ist gespannt, wie es heute auf den Teller aussieht, die jetzt nach dem Mittag aus dem Patientenzimmer kommen.
Leer, das ist jetzt etwas, was zurück ist, da ein bisschen Suppe. Und da müssen wir mal den hier mal lüpfen. Leer. Gut vom Fisch noch, ein bisschen Suppe. Der hat das Dessert Suppe genommen, dafür vom anderen nichts. Kann es gehen, ist nicht schlimm, können wir einen Patienten keinen Vorwurf machen.
Alle Reste vom Mittag werden jetzt in einen Kübel gekippt. Das ist Teil des Foodsafe-Projekts. Damit der Betrieb nämlich einen Überblick hat und weiss, wie er unterwegs ist, geht es damit ab auf die Waage.
Viel Suppe, also viel Suppe, sind das vielleicht 2 bis 3 Deziliter Suppe, die da ist. Das geht ins Gewicht und das tun wir, den Rest tun wir mal wägen, was es ist. Das Kilo 550 ist es. Auf 30 Patienten, das ist nicht der Haufen. Halbes Kessel voll. Und eben Suppe, viel Flüssigkeit drin.
Gut 50 Gramm Food Waste pro Portion. Ein guter Wert. Früher, vor dem Food Waste-Projekt, war es häufig deutlich mehr gewesen. Der Christoph Ambühl sagt zwar, er habe immer schon darauf geschaut, möglichst wenig wegzuwerfen. Brot zum Beispiel schmeisse er so gut wie keins weg. Außer das kommt von der Patientenretour, dann müsse er es entsorgen. Aber sonst, was übrig bleibt, wird zu Brotcroutons für Salatbuffet vom Personal. Er macht Paniermehl daraus oder die harten Möcke kriegen eine zweite Chance in einer Brotsuppe.
Weil ich am Reisen war in Drittweltstaaten, war ich sehr sensibilisiert. Das hat mich immer interessiert, dass man mit den Lebensmitteln einen wertvollen oder einen schönen Umgang hat und nicht zu viel wegwirft. Und das habe ich immer probiert, um in die Küche hineinzubringen. Und als Koch, als kleiner Koch bringt das nicht viel. Als Küchenchef habe ich ein bisschen mehr die Chance, um meine Leute darauf hinzuweisen, wie es geht.
Trotz oder gerade wegen dem Bewusstsein für Food Waste hat er beim Projekt Foodsafe Graubünden mitgemacht. Zusammen mit rund 30 anderen Bündner Gastrobetrieben hat er sich das Ziel gesetzt, noch weniger Lebensmittel zu verschwenden. Das Projekt, das kommt von United Against Waste, einem schweizweiten Branchennetzwerk gegen Food Waste im Ernährungssektor. Das Projekt wird auch vom Kanton Graubünden unterstützt. Gestartet hat der Christoph Ambühl letztes Jahr. Um überhaupt zu wissen, wie viel und was alles weggeschossen wird, hat er zuerst belastbare Zahlen gebraucht. Für das haben der Küchenchef und sein Team nach einem klar festgelegten Schema 28 Tage lang alle Essensreste von den Spitalmitarbeitenden und der Patientinnen und Patienten gewägt und analysiert. Der genaue Blick in den Restenkübel hat ihm Eindruck gemacht.
Ich bin auf die Welt gekommen. Und zwar habe ich das gemerkt, wir schicken am Morgen und am Abend auf Wunsch Kaffee und Milch rauf. Und ich habe gesehen, dass wir pro Tag 3 bis 4 Liter Milch wegleeren. Und das war erschreckend für mich.
Mittlerweile hat Christoph Ambühl reagiert. Das Kaffeekäntli, aber vor allem eben auch das Milchkäntli, füllt er heute nicht mehr ganz. Milch gibt es jetzt noch etwa ein Viertel von der Menge von vorher. Und das schenkt ziemlich ein.
Ich spare so im Jahr, habe ich ausgerechnet, circa eine Palette Milch, also 720 Liter. Das ist, geht dazu noch ins Geld.
Auch sonst hat der Küchenchef reagiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen nicht mehr Tellerservice, sondern haben jetzt ein Buffet. Wenn dort etwas übrig bleibt, können wir das eher noch mal brauchen. Aus Pasta-Resten gibt es dann vielleicht einen Auflauf, sagt Christoph Ambühl. All das zusammen mit ein bisschen kleineren Portionen, die heute in die Patientenzimmer gehen, gibt es deutlich weniger Food Waste. Eine erste Auswertung, die United Against Waste letztes Jahr gemacht hat, redet eine klare Sprache. Der Christoph Ambühl sitzt vor dem Computer in seinem Büro, schaut auf Tabellen mit den Ergebnissen und liest vor.
Food Waste pro Gast in Gramm minus 27,7%. Das ist deutlich. In Brot und Backwaren habe ich 65% weniger, weil wir auch den Zimmerservice sensibilisiert haben und gesagt, sie sollen, wenn einer drei Scheiben Brot zum Morgen will und noch einen Gipfel drauf, soll es bitte einfach weniger geben. Der kann bei mir jederzeit nachbestellen, wenn er noch mal etwas will.
Szenenwechsel. Ein Sitzungszimmer zu Chur. Ich treffe dort den Alexander Papst. Der gelernte Koch ist Projektleiter bei United Against Waste und damit auch zuständig für die Food-Safe-Geschichten in den Kantonen. Heute war er zu Chur, weil er hier Gastrofachleuten gerade einen Workshop gegeben hat zum Thema. In seiner Karriere hat er schon ganz an einem Haufen Ort in der Lebensmittelbranche gearbeitet. Im Handel, als Produktmanager und unter anderem auch hinter dem Herd in einem der teuersten und luxuriösesten Hotels der Welt, im Burj Al Arab in Dubai. Das kennt man wegen der auffälligen Architektur, es sieht so wie ein riesiges Segel aus. Er hat einen Haufen Food Waste gesehen in seiner Laufbahn und irgendwann seit dem Moment gekommen, wo er sich gesagt hat,
es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass ich auch eine sinnstiftende Tätigkeit ausüben kann, indem ich als Berater unterwegs bin und eine Methodik entwickle, um dort auch Food Waste reduzieren zu können oder Beihilfe zu geben.
Mittlerweile beratet der Betrieb, wie sie Food Waste reduzieren und nachhaltiger werden können. Das fange ich bei der Planung an, gegenüber das Rüsten der Lebensmittel zu der Grösse der Portionen und. Die Branche, die sehr sensibel für das Thema, auch in der Ausbildung. Allerdings fehlen die bei vielen wirklich harte Fakten, also zu wissen, wie viel Gramm pro Gast oder wie viel Kilo insgesamt wirklich weggeschossen werden Jahr für Jahr. Und eben genau da setzt sie das Foodsafe-Projekt an. Wer es schwarz auf weiß hat, was wirklich anfällt, dem gehen die häufig die Augen auf.
Und das finde ich dann spannend, oder? Selbst wenn man jemanden, der denkt, dass er schon gut dabei ist, noch so ein bisschen aufzeigen können, was denn die Realität wirklich, wie die Realität wirklich aussieht und er daraus profitieren kann, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht.
Genau heranschauen, Abläufe hinterfragen und ein Gespür kriegen, das sei wichtig, gerade auch in der Gastrobranche. Schaut man auf Zahlen, wie viel Essensabfall in Kilo und Tonnen in Heim, Hotel und Restaurant pro Jahr anfällt, dann könnte man auf den ersten Blick fast meinen, es sei mit 7% am gesamten Food Waste gar nicht so relevant. Das sei aber ein Trugschluss, sagt der Alexander Papst.
Das ist in der Tat nicht viel, wenn man es dann aber so betrachtet, dass die Lebensmittel auch einen relativ weiten Weg hinter sich haben oder und relativ viele Stationen hatten. Das heißt, in jeder Station wurde immer wieder mehr Ressourcen hinzugefügt. Von dem her ist der Impact halt relativ hoch.
Über alle Projekte gesehen, sagt der Alexander Papst, schaffen ist die Betriebe am Schluss, ihre Food Waste um rund 35% zu reduzieren. Zurück in der Küche vom Spital Thusis. Der Christoph Ambühl ist gerade am Schauen, was alles vom Salatbuffet zurückgekommen ist.
Nun haben wir noch Platz für den.
Ein Haufen ist es nicht. Zurzeit steckt der Küchenchef mitten im Abschluss des Projekts. Die eigentliche Erfolgsmessung nach einem Jahr steht jetzt da. Einen Monat lang nochmal alles sammeln, wägen und protokollieren. Es ist eine Kontrolle, ob er immer noch gut unterwegs ist. Für den Christoph Ambühl ist klar, auch wenn das Projekt bald fertig ist, er will den eingeschlagenen Weg unbedingt weitergehen.
Sinn macht es auf jeden Fall. Und dass man dabei noch Geld sparen kann, ohne grossen Aufwand, das ist ein Erfolg. Ja. Doppelter Erfolg.
Ja, Claudio Beretta, wir haben es gehört. Sinn mache ich es, ja, das lohne ich sich. Wenn du das so hörst, ja, was da für Wind weht in dieser Spitalküche, was geht dir durch den Kopf?
Also ich finde das grossartig, das zeigt eben, dass es auch tatsächlich möglich ist und dass es sogar für ein Unternehmen, das am Schluss auch wirtschaftlich arbeiten muss, nicht nur möglich ist, so Massnahmen umzusetzen, sondern am Schluss sogar profitabel ist. Und da, ja, das wäre ein schönes Beispiel von einer Win-Win-Situation, wo dann sowohl die Ökologie profitiert, wie auch das Budget des Unternehmens, wie auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die es mit eigener Liebe hergestellte Essen nicht mehr wegwerfen.
Eben, das Budget entlastet, die Umweltbilanz entlastet. Wenn du jetzt die ganze Kette anschaust, wo siehst du die grössten Hebel? Also wenn man quasi an dem Federli zieht, passiert am meisten? Oder gibt es das überhaupt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es wäre immer so schön, wenn man eine einfache Antwort hätte. Man sucht doch so gerne nach dem Politiker oder dem Unternehmen, der den grossen Hebel in der Hand hat. Und dann kann man einfach auf den zeigen und hat ein gutes Argument, selber nichts zu machen. Aber so ist es eben leider nicht. Der einzige grosse Hebel, den es gibt, ist Summe von allen kleinen Hebeln, und wir haben eben, jeder und jede von uns hat auch einen kleinen Hebel in der Hand. Aber das hat auch eine schöne Seite, die Nachricht, dass wir alle Teil von der Lösung können werden und etwas dafür können machen dafür. Es gibt so Themenfelder, wo man schon dann recht viel mit einem Themenfeld kann, bearbeiten oder erreichen. Und da würde ich sagen, zum Beispiel die Haltbarkeitsdaten sind so ein Schlüssel. Also das kann man so ein bisschen als einen grösseren Hebel anschauen. Und
also dass man sich nicht fix und fest an den aufgedruckten Daten hebt, wenn es irgendwie heisst, verbrauchen bist, dann vielleicht schon, aber wenn es heisst, mindestens haltbar bist, dann soll man vielleicht mal daran schmecken, oder wie? Oder?
Genau, wir haben im Umlauf ein Verbrauchsdatum und ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Also
wenn man die Bevölkerung fragt, dann wissen viele gar nicht, was der Unterschied ist. Dabei ist eigentlich ganz ein klarer Unterschied. Das Verbrauchsdatum, das ist tatsächlich, das ist auf heiklen Produkten, wo können Bakterien oder irgendwelche Mikroorganismen wachsen, wo wir mit dem eigenen Sinn nicht merken. Das heisst, auf einem Cremeschnitten mit rohen Eiern oder auf einem Fleischprodukt, dort können wir uns nicht wirklich auf den Sinn verlassen. Dort ist das Haltbarkeitsdatum sehr wichtige Orientierungshilfe. Hingegen, bei allen, und das ist die Mehrheit der Produkte, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, dort ist das Einzige, was am Schluss zählt, der Sinn. Also schauen, riechen und schmecken. Und früher hat es gar keine Mindesthaltbarkeitsdaten gegeben. Und es ist auch niemand gestorben wegen dem. Entsprechend hat man sich automatisch auf den Sinn verloren. Und wir haben da jetzt auch an der ZHAW, wo ich arbeite, Projekt gemacht, wissenschaftliche Leitfäden. Die sind von des.ch, hat die nachher in Praxis umgesetzt. Und inzwischen sind schon einige Unternehmen, insbesondere Detailhändler, die das anwenden und die auch schon Produkte nicht nur spenden, sondern auch verkaufen nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum, anstatt sie wegzuwerfen. Und so kann man natürlich eine riesige Menge, etwa die Hälfte von diesen 100'000 Tonnen Lebensmittelabfälle im Handel prinzipiell vermeiden.
Sind wir eben bei den Tipps gewesen, auch gerade für jeden Einzelnen. Etwas, was man auch häufig hört, ja, der Kühlschrank richtig einsortieren. Also, dass vielleicht Produkte, die noch länger haltbar sind, eher hinten dran sind, dass man sie nicht so sieht. Und die dann halt eher gerade mal parat sind, vorne her tun. Sonst noch?
Genau, vielleicht können wir so vier Punkte zusammenfassen für einen Haushalt. Der erste ist, dass wir nicht mehr einkaufen, als wir brauchen. Und oft in der heutigen schnelllebigen Zeit weiss man ja nicht genau, wie die Woche wird ablaufen. Und plötzlich ist man spontan dann doch mehr auswärts. Und in so Fällen, wenn man es halt wirklich nicht weiss, dann kann man ja, es gibt so viele langhaltbare Produkte, die man kann essen, wo man auch etwas Gesundes und Ausgewogenes kann kochen. Und die frischen Produkte halt dann wirklich nur dann und so viel einkaufen, wenn man es sicher können brauchen. Dort haben wir schon eine riesige Hebel. Dann das Zweite, dass man richtig lagert, wie du gesagt hast. Dann das Dritte, dass man Reste kreativ verwertet. Dass man Reste nicht als minderwertig anschaut, weil sie älter sind, sondern dass man sie eben, die sind vielmehr auch eine Chance, zum kreativ sein und neue Rezepte ausprobieren. Und dann der vierte Punkt, und das ist der, der oft verloren geht, ist, dass man auch über das eigene Gärtchen raus schaut. Und dort würde ich sagen, das Wichtigste daran ist, dass man Gewohnheiten hinterfragt und auch bereit ist, mutig zu brechen, auch wenn man einmal belächelt wird. Beispielsweise im Restaurant ist eigentlich so oft die Lösung so einfach, dass man den Rest einfach mitnimmt, wenn einem zu viel geschöpft worden ist. Und oft ist da halt gleich eine gewisse Hemmschwelle da, aber eigentlich sollte das Gegenteil sein. Man kann gerade ein Vorbild sein und die Schwelle durchbrechen. Oder dann in der Bäckerei. Das ist so, ich hatte vor ein paar Jahren schon einen Vortrag bei Bäckereibranchen und da hat der Bäcker gesagt, es war ein No-Go für uns bisher, Brot vom Vortag in unserem Regal zu haben, weil das Höchste, was eine Bäckerei erreichen kann, ist das maximale frische Image. Aber vielleicht müssen wir das jetzt überdenken. Und da ist jetzt der Punkt, wenn wir ein bisschen häufiger Feedback haben, zum Beispiel fragen, ja, wieso kann man bei euch nicht das Brot vom Vortag noch kaufen? Die haben doch zu oben immer volle Regale, schiessen das alles weg. Wenn das Feedback vom Konsument ist, wird die Bäckerei schnell ihr System verändern. Und so kann man auch bewirken, dass das ganze System sich verändert.
Eben auch ein bisschen der Handel quasi mit der Züche.
Genau.
Jetzt, wenn man das alles berücksichtigt, ja, man spart auch Geld. Das sind etwa 600 Franken pro Jahr und pro Kopf, was man daheim einfach wegwirft. Oder ja, Lebensmittel im Wert von 600 Franken. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich auch Klimaschutz, oder?
Ja, absolut. Ich sage immer, was gibt es für eine Klimaschutzmassnahme, die nicht nur gratis ist, sondern wo man dabei noch kann, in diesem Fall jetzt Hunderte von Franken pro Person pro Jahr sparen. Das ist absolut einmalig. Und die Chance, die müssen wir einfach ausnützen.
Klar, ich berät, wir haben es schon angesprochen, der Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung vom Bund, der eigentlich aufgrund von deinen Daten lanciert worden ist. Das Ziel ist ja im Vergleich zu 2017 bis ins Jahr 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Da gibt es ganz einen Haufen Massnahmen, Branchen, Vereinbarungen, Deklarationen, eben Haltbarkeit haben wir schon angesprochen von Lebensmitteln, Essensspenden, gemeinnützige Organisationen und. Ende Jahr will der Bundesrat Zwischenbilanz ziehen. Du bist eigentlich dran, die Zwischenbilanz erarbeiten. Also die Grundlage dann auch wieder für den Entscheid vom Bundesrat, wie es weitergehen soll. Also die Idee wäre ja eigentlich, dass bis heute das Ziel bis zur Hälfte erreicht ist, also eine Reduktion von 25%. Beim Bund heisst es eben auf Anfrage, man den Ende Jahr entscheiden. Du bist näher dran jetzt. Wie läuft es? Also kann man da schon etwas sagen? Also ist da etwas gegangen in den letzten Jahren?
Was sicher eine sehr grosse Erkenntnis ist, dass es Player, insbesondere Unternehmen hat und auch Branchenverbände, die sich sehr stark einsetzen, dass Unternehmen sich auch engagieren, Daten zu liefern, entsprechend bei sich Food Waste zu messen und nachher Massnahmen ergreifen, um den Food Waste zu reduzieren. Aber das reicht noch nicht. Das sind einzelne Unternehmen, die entsprechend ein Leuchtturmbeispiel sozusagen sind. Aber die Schweiz ist gross und am Schluss, damit wir wirklich eine Halbierung anbringen, müssen alle oder zumindest eine grosse Mehrheit der Wirtschaft mitmachen. Und das ist auch die grosse Herausforderung. Zum Teil haben wir jetzt schon die grössten Unternehmen im Aktionsplan dabei. Aber gerade wenn wir das Beispiel Gastrosektor nehmen, da haben wir die grössten Unternehmen, die haben dann jeweils ein paar hundert Standorte, wo man mit einem Unternehmen schon eine grössere Menge im Boot hat. Aber im Ganzen gibt es 30'000 Gastrobetriebe, Restaurants in der Schweiz. Und da muss noch irgendetwas sehr Grosses passieren bis 2030, dass wir da wirklich eine Mehrheit ins Boot kriegen, Massnahmen umzusetzen, die eine Wirkung haben.
Also eben, dass das Ziel überhaupt erreicht werden kann. Also eben, bis jetzt ist eigentlich alles noch auf freiwilliger Basis. Es ist aber, eine Hintertür ist eine Art offen, hat sich auch der Bundesrat, glaube ich, offen lassen, um die Schrauben anzuziehen. Also was hast du das Gefühl, es muss an dieser Schraube muss gedreht werden, dass man wirklich Vorgaben macht?
Also es muss sicher an gewissen Schrauben gedreht werden. Ich finde, es ist noch wichtig, dass man das nicht als einfach pur jetzt Regulierung gleich Druck gleich etwas gegen die Unternehmen, sondern es geht viel mehr darum, dass wir die Rahmenbedingungen so anpassen, dass sich Food Waste reduzieren für die Unternehmen auch lohnt.
Das also noch mehr als schon der direkte Effekt, oder wie?
Genau, also wir haben jetzt Beispiele gesehen, wo es rein finanziell einen Vorteil bringt und die Unternehmen, die werden wahrscheinlich früher oder später auch auf der freiwilligen Ebene dazu kommen, diesen Schritt zu machen. Aber es gibt andere Beispiele, wo der Markt einfach eine Art verzerrt ist, weil die Lebensmittel so billig sind oder sogar verzerrt durch Billigimport. Also nehmen wir das Beispiel von Gemüse. Da haben wir so billige Import, dass also Gemüse, die aussortiert worden sind, aus der Schweiz noch verarbeiten. Zum Beispiel zu einer Gemüsebouillon gibt es ein Beispiel, Foodu, wo Gemüsebouillon daraus herstellt, dass ist am Schluss ein teureres Produkt als das Importprodukt, wo man das Gemüse extra dafür anbaut. Und das ist natürlich ein verzerrter Markt. Und da könnte man jetzt sagen, das einzige Richtige wäre, dass man das vom Bund aus unterstützt und die Diskrepanz aufhebt. Und so kann eine Massnahme auch unsere Wirtschaft unterstützen, ein Ziel zu erreichen.
Claudia Beretta, wir haben es gesagt, eben, es läuft schon vieles. Die Schweiz hat sich auch ein Ziel gesetzt. Jetzt, wenn du weiter schaust, 2030, was wäre dein Wunsch, dass man wo landet mit, in Sachen Food Waste?
Mein Wunsch wäre sicher, dass die Schweiz als Leuchtturmbeispiel innerhalb der europäischen Länder, obwohl wir nicht in der EU sind, vorangeht. Und ich kann mir am ehesten vorstellen, dass das eine Kombination ist. Wir haben jetzt auf der freiwilligen Ebene eine extrem gute Basis gelegt für eine Zusammenarbeit zwischen Industrie, Bund und Wissenschaft und inklusive auch NGOs. Und dort sehe ich ein riesiges Potenzial, weil da kann man auf dieser Art von Zusammenarbeit da entstehen viel mehr auch kreative Lösungen, als wenn der Bund einfach mit Regulierung droht. Und auf der anderen Seite aber, dass das ergänzt wird mit auch Rahmenbedingungen, wo der Bund wird in der nächsten Phase ergreifen, wo die Wirtschaft unterstützen, die Ziele zu erreichen und wie weit das nachher finanzielle Anreize oder zum Teil auch Regulierungen sind, die nicht ein Verbot darstellen, aber wo eine Praxis, die einfach die Zielverhinderung eine Art blockiert, die Hürden wegschaffen. Dort weiss ich noch nicht, wo genau der Weg durchführt, aber ich glaube, da haben wir sehr grosse Chancen, ein Leuchtturmbeispiel zu werden.
Claudia Beretta, wir haben erfahren, das Thema Food Waste ist extrem vielschichtig, kann man sagen, zum Teil auch komplex, aber ja, was wir auch erfahren haben, man kann etwas tun und häufig auch ohne grossen Aufwand. Claudia Beretta, merci vielmals fürs Vorbeikommen im Podcast. Danke.
Sehr gerne, danke schön vielmals für die Einladung.
Mir bleibt noch euch zu danken fürs Zuhören. Und ein weiterer Dank geht noch ans Netzwerk Klima und Landwirtschaft, das diesen Podcast hier möglich macht. Wenn ihr noch mehr wissen wollt rund um Lebensmittelverschwendung und was man dagegen tun kann, ich habe schwede Informationen zum Thema gesammelt und euch die Links dazu in die Shownotes reintun. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei wären bei Landwirtschaft, Klima, Wandel. Mit mir, Silvio Liechti.